Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Moin moin, verehrte Tiny House Enthusiasten, und willkommen in eine neue Podcast-Folge. Und heute wollen wir uns über Photovoltaik, über den Energiemarkt unterhalten. Und dafür habe ich einen hochinteressanten, spannenden Fachmann dabei, nämlich den Frank Hennig. Moin moin, Herr Hennig.
Hallo und moin moin.
Ja, danke schön. Ich freue mich ja, wenn ich über das norddeutsche Moin moin dann in Deutschland verbreiten darf. Das funktioniert also über Podcast meistens auch ganz gut, ja. Herr Hennig, Sie sind Diplom-Ingenieur für Kraftwerksanlagen und Energieumwandlung und sind ein absoluter Spezialist, was das Thema Energieversorgung angeht. Und ich habe von Ihnen gerade vor kurzem ein tolles Interview gehört, weshalb ich natürlich dann also gesagt habe, jetzt muss ich mit dem Mann mal sprechen, weil es ja so viele Diskussionen über Photovoltaik, Netzeinspeisung und alles so kein Problem gibt. Und ich denke, da müssen wir uns mal drüber unterhalten, was da wirklich los ist. Bei unseren Tiny Houses haben wir nur ein kleines Dach. Da ist die Frage, ob eine Insel Lösung lustig ist, Netzeinspeisung, das wird ja Ihr Thema sein. Und Sie haben zwei Bücher geschrieben, Dunkelflaute und Klimadämmerung. Vielleicht sind Sie so lieb und geben ganz kurze Infos, was haben Sie da, was machen Sie eigentlich dort, Herr Hennig?
Ja, zunächst mal möchte ich den Begriff absoluter Spezialist etwas relativieren. Es gibt auf dem Gebiet der Energieversorgung, speziell in Deutschland, gibt es insofern keine absoluten Spezialisten mehr, die alles wissen und alles vollständig überblicken. Es gibt niemanden mehr, der das bis in die letzte Ecke durchschaut. Es gibt zahlreiche Leute und Fachleute, die jeweils ihren Sektor überblicken, aber die Zusammenhänge und die immer komplizierter werdenden Abhängigkeiten, ich habe den Eindruck, das überblickt in Deutschland inzwischen niemand mehr. Meine beiden Bücher, die Dunkelflaute, ist eine lose Zusammenstellung von Begriffen aus der Energiewirtschaft, die vor allen Dingen erst im Rahmen der Energiewende entstanden sind, die ich dann erkläre und kommentiere in nicht alphabetischer Reihenfolge. Das ist also ein relativ überschaubares, kurzweiliges Buch. Die Klimadämmerung dagegen, die bezieht sich nicht auf das tatsächliche Klima, das meteorologische, sondern auf das Klima im Land hinsichtlich der Energieversorgung, was sich hier alles ändert, welche Tendenzen es gibt. Das ist so ein bisschen eine Gesamtschau rund um die Energiewende, auch mit dem Blick in die Welt und mit den Folgen, die wir haben und die wir noch zu erwarten haben. Und nebenbei schreibe ich auf dem Portal Tichys Einblick meist zu Energiethemen, je nachdem, was gerade für aktuelle Themen anstehen. Wir haben ja heute wieder oder in der vergangenen Woche die Meldung gehabt, dass die Schweden jetzt eine zusätzliche Verbindungsleitung nach Deutschland abgelehnt haben. Sie sagen, der deutsche Energiemarkt ist nicht zuverlässig. Sie fürchten Unwägbarkeiten in ihrem eigenen Netz. Und ja, so gestaltet sich das zunehmend schwierig, je mehr volatile und zufällige Stromerzeugung wieder zubauen.
Dann haben wir eigentlich schon das Thema, das Thema Schweden wollte ich gerade erwähnen, aber jetzt haben Sie es schon angesprochen. Nun wird ja von Seiten der Regierung eine massive Förderung von Investitionen in Photovoltaikanlagen hochgelobt. Also extremste Steuervorteile, und jeder kann, wenn er ein bisschen Geld verdient, kann er dann also auch Steuervorteile nutzen. Es wird einfach ins Netz gebracht. Was ist da los? Sie sagten, das ist ein volatiler Markt. Was passiert denn eigentlich, wenn immer mehr Leute eine PV-Anlage nehmen und sie ins Netz einspeisen wollen?
Naja, die Grundbedingung für den Netzbetrieb ist ja die, dass Erzeugung und Verbrauch ständig im Gleichgewicht sein müssen. Das sind die magischen 50 Hertz, die immer angeführt werden, also die 50 Polwechsel pro Sekunde. Wenn wir da zu stark abweichen, kann das Netz kollabieren, und diese Abweichungen sind auch nicht sehr groß. Also die Schwankungsbreite beträgt 49,8 bis 50,02. Um mal das bildlich zu vergleichen, wenn Sie jetzt mit dem Auto fahren und bekommen den Auftrag, nach Drehzahlmesser zu fahren, und Sie müssten also diese 3000 Umdrehungen pro Minute, die ja 50 pro Sekunde entsprechen, mit Ihrem Gasfuß einhalten, dann dürfte die Motordrehzahl nur schwanken zwischen 2988 und 3012 Umdrehungen. Da brauchen Sie also schon einen sehr feinen Gasfuß dafür. zumal sie ja nicht nur geradeaus fahren, sondern Kurve rechts, links, bergauf, bergab, Rückenwind, Gegenwind. Also ich will nicht sagen, dass das ein Ritt auf der Rasierklinge ist. Wir sind zum Glück europäisch vernetzt. Wir haben sehr viele rotierende Massen, gewissermaßen als virtuelle Schwungmassenspeicher am Netz. Hier werden alle kleinen Frequenzschwankungen ausgebügelt. Ja, und für die größeren Schwankungen haben wir zum Glück immer noch ausreichend konventionelle Kraftwerke, Pumpspeicherwerke, auch einige wenige Großbatterien, sodass es derzeit immer noch gelingt, das Netz gut auszuregeln. Also man kann es derzeit immer noch als sicher bezeichnen, aber der Trend mit dem Zubau sehr großer Kapazitäten, volatiler Einspeiser, also stark schwankender Kapazitäten bei gleichzeitigem Abbau regelbarer Kraftwerke, das verbessert natürlich nicht die Netzsicherheit, denn die Optionen auszuregeln und Störungen zu beseitigen, die nehmen ab, je weniger regelbare Kraftwerke wir am Netz haben. Das ist einfach so. Auch die Ausregelung des Tagesganges, also des wechselnden Verbrauchs über den Tag, da lassen wir uns schon vom Ausland helfen durch Export und Import, weil wir das allein schon nicht mehr gebacken kriegen, muss man so sagen.
Jetzt sprechen Sie von volatiler Energie. Das heißt, wir sprechen von Photovoltaik, von Windkraft. Und Sie haben irgendwo in einem Interview mit Roland Tichy mal erwähnt, dass man immer ein sicheres Kraftwerk als Gegenpol haben muss. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es also so, dass ich eigentlich eine 50-50-Lösung als Maximum haben darf. Oder wie sehen Sie das dann?
Ja, eine genaue Zahlenangabe dazu gibt es nicht. Es gibt
Ja.
verschiedene Fachleute, die sagen, mit einer sogenannten Dampfkraftregel von 30, 40 oder auch 60% müsse gerechnet werden, die man also immer am Netz haben muss, damit das stabil bleibt. Ich kann so eine Zahl nicht nachvollziehen, zumal wir, wie gesagt, über den Ex- und Import ja im Grunde genommen auch Regelungen vornehmen. Aber Tatsache ist, wir wissen es einfach nicht, wie weit wir dieses Spiel mit der volatilen Naturenergie treiben können und wie weit oder wie lange unser Netz dadurch noch sicher ist. Also wir machen im Grunde genommen ein Experiment, wie weit wir das System in diese Richtung belasten können. Und ich kann nur hoffen, dass wir entsprechende Warnzeichen dann rechtzeitig erkennen und die richtigen Maßnahmen einleiten.
Das heißt aber 100% regenerative Energien, wie es teilweise in der Energiewende, ich höre ja, Energie kann man gar nicht wenden, kann es gar nicht geben.
Naja doch, wenn wir zum Beispiel jede Menge Wasserkraft hätten. Die Norweger, die
Okay.
haben in ihrem Netz so 98% Wasserkraft, die haben überhaupt kein Problem, damit zu regeln. Auch die Franzosen haben viel Wasserkraft, die Alpenländer sowieso. Aber wir haben ja als Deutschland geografisch den Nachteil, dass wir im Grunde keine der Naturenergien wirklich auskömmlich und erst recht nicht sicher zur Verfügung haben. Also wir liegen oberhalb des 50. Breitengrades. Das ist die Region des südlichen Kanada. Das heißt, wir sind schon mal kein Sonnenland. Das führt dazu, dass wir sehr starke PV-Einspeisungsschwankungen haben zwischen Sommer und Winter. Also im Sommer jede Menge Überschuss. Im Winter kann man PV vernachlässigen. Das sind etwa 15% der Sonnenenergie des Sommers, die hier nur einstrahlen. Wir sind zweitens kein Land für die Windenergie. Wir haben keine Küste zu den Weltmeeren, sondern nur zu Rand- und Binnenmeeren wie Nord- und Ostsee. Wir haben begrenzte Kapazitäten der Wasserkraft, speziell aus den Alpen, was darunter kommt, aber verglichen mit anderen Ländern eben sehr wenig. Wir haben auch wenig Geothermie im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Island, wo also jede Menge Erdwärme nach oben drängt. Auch das haben wir nicht. Und dennoch versuchen wir, unsere ganze Energiewirtschaft auf diese relativ bescheidenen Quellen umzustellen. Und das führt natürlich dazu, dass wir unheimliche Flächen in Anspruch nehmen müssen, sowohl für Wind als auch PV, um überhaupt die Mengen zu generieren, die wir bräuchten. Und dazu kommt, dass diese Naturenergie natürlich zufällig anfällt und streckenweise, was Wind und Solar betrifft, auch überhaupt nicht da ist.
Was hat das eigentlich damit dann zu tun, dass es unsere Regierung netterweise unsere Atomkraftwerke abgeschaltet hat? Das heißt, eigentlich müsste dadurch das Risiko größer werden, weil wir sie nicht haben, während andere Nationen oder alle Industrienationen außerhalb Deutschlands sagen, wir wollen Atomkraft vorantreiben, weil es auch noch eine klimaneutrale Lösung ist.
Ja, das ist ein spezielles Thema. Die Außerbetriebnahme der Kernkraft kann ich mir nur dadurch erklären, dass es politisch ideologisch gewollt ist. Wir müssen ja sehen, dass wir eine Regierungspartei haben, bei der war Anti-Atom sozusagen der Gründungsmythos. Und inzwischen hat diese Partei alle anderen Prinzipien im Grunde genommen über Bord geworfen. Und die wollen wenigstens an einer ideologischen Grundlage festhalten, auch im Hinblick auf ihre Mitgliedschaft, die seinerzeit vor Wackersdorf im Dreck gelegen hat. Deswegen auch in dieser ernsten Situation, in dieser Energiekrise, die wir auch durch den Krieg in der Ukraine haben, dennoch die Kernkraftwerke abzuschalten, das hat schon, ich sag mal, den Eindruck von Sabotage. Denn wir haben ja keinen Ersatz, dass man jetzt konventionelle Kraftwerke durch Wind und Solar ersetzen könnte. Das glaubt vielleicht irgendwelches grünes Fußvolk, aber es geht eben nicht. Und wir haben auch keine anderen Kraftwerke, die nachziehen oder einspringen könnten. Die Kohlekraft wird genauso abgeschaltet. Und die Gaskraftwerke, die hier über die sogenannte Kraftwerkstrategie einspringen sollen, die werden wir nicht vor 2030 haben, eher später. Hier sind ja noch nicht mal die Ausschreibungen raus. Also das wird noch einige Zeit brauchen. Meine Prognose ist, wir werden in der zweiten Hälfte der 20er Jahre eine Energiemangellage erreichen. Das führt natürlich zu steigenden Preisen und uns wird zudem das Geld ausgehen, weil wir sowohl die neuen Gaskraftwerke bauen müssen, als auch wahnsinnige Kosten haben werden im Bereich des Netzausbaus. Wir müssen das Netz in allen Spannungsebenen gleichzeitig und umfassend ausbauen. Da fehlen auch die Kapazitäten und die Materialien, die Fachkräfte. Aber vor allen Dingen wird uns das Geld dazu ausgehen. Gestern ist ja verkündet worden, dass der Kauf von TenneT durch die Bundesregierung gescheitert ist. Also der Bund hat kein Geld, TenneT zu kaufen.
Also das ist dieser Netzbetreiber aus Holland war das, ja?
Ja, genau. Richtig, der Netzbetreiber im Nordwesten ist ein Holländer und seinen deutschen Anteil wollte die deutsche Regierung kaufen. Und die Holländer, also da reicht das Geld aus Deutschland nicht mehr. Und die Holländer wiederum, die sagen aus, dass die Investitionen der nächsten Jahre, und das sind dreistellige Milliardenbeträge, nicht stemmen können und wollen. Ja, irgendwann geht dieser Form der Energiewende das Geld aus.
Und jetzt sagten Sie ja, der europäische Markt ist für uns relevant. Wir kaufen ja regelmäßig, wie heißt es so schön, wenn die Sonne zu Ende ist, dann kaufen wir Atomkraft unter anderem aus Frankreich ein für hohe Preise. Und wir haben teilweise am Tagesüber, also über Photovoltaik, Überschüsse, die, wo wir doch Geld zugeben müssen, damit wir das loswerden.
Ja, diese negativen Preise sind eigentlich ja eine Perversion von Marktwirtschaft, denn wer verschenkt irgendeine Ware und gibt da noch Geld dazu, also man kann das dann als Entsorgung bezeichnen, wo dann Kosten anfallen. Aber das rührt aus den Bedingungen her, dass wir teils tagsüber jetzt in den hellen Monaten starke Stromüberschüsse haben und gleichzeitig gilt dieser anarchische Einspeisevorgang für die Erneuerbaren noch aus dem Ur-EEG aus dem Jahr 2000. Und das führt dazu, dass dieser Strom abgenommen werden muss. Und damit das Netz dann nicht kollabiert, muss der zwangsexportiert werden zu entsprechenden Kosten. Denn wir können auch nicht alle konventionellen Kraftwerke abschalten. Die brauchen wir wiederum am Netz wegen der momentanen Reserve, also sprich rotierende Massen und für die sogenannten Systemdienstleistungen, das heißt für die Spannungs- und Frequenzhaltung. Es kann ja der Wind wieder abflauen, dann muss sofort nachgeregelt werden können. Deshalb müssen die weiterlaufen, die kann man nicht einfach abschalten. Das hat dann doch einen gewissen Zeitaufwand. Bei Gaskraftwerken weniger, bei Kohlekraftwerken sind das dann mehrere Stunden, die wieder ans Netz zu bringen. Deswegen sagen viele Versorger jetzt, wir lassen die Kohlekraftwerke einfach stehen. Die nur über Nacht anzufahren, macht keinen Sinn. Das ist bei Gaskraftwerken anders. Aber das ist die Schieflage, die wir erreichen. Und die führen dann dazu, dass wir tagsüber den Strom verschenken müssen, Geld dazugeben. Dann speichern das beispielsweise die Österreicher in ihren Pumpspeicherwerken, also in den Oberbecken, in den Alpen. Und wenn die Sonne untergeht, dann lassen die das Wasser über ihre Turbinen ab und verkaufen uns im Grunde genommen denselben Strom zurück, aber natürlich mit einem ganz anderen Preis. Ja. Diese Preisdifferenzgeschäfte, wie man die nennt, die kommen unseren Nachbarn sehr zu Pass, die finden das toll, aber die werden das natürlich nur so lange machen, wie ihr eigenes Netz nicht gefährdet ist. Wer sich das selbst angucken möchte, es gibt da interessante Webseiten, zum Beispiel energycharts.de, wo man sowohl den Leistungsverlauf, den Export-Import und auch die Preise nachverfolgen kann. Und wenn man dann die Preise und Export und Import übereinander legt, da sieht man, dass es einen heftigen Kapitalabfluss aus Deutschland gibt. Also unsere Außenhandelsbilanz, die sollte inzwischen negativ sein, in dieser Sicht der Energie, Ex- und Importe. Aber das war ja unseren europäischen Nachbarn immer ein Dorn im Auge, dass wir eine so positive Außenhandelsbilanz hatten. Das ist jetzt vorbei. Aber natürlich, wenn Kapital von uns ins Ausland abfließt, dann muss es vorher irgendwo erwirtschaftet werden. Und auch hier sieht es mit dem Niedergang der Wirtschaft, mit der Abwanderung von Industrie nicht so besonders gut aus.
Dann hatten Sie das Stichwort EEG, Energieeinspeisegesetz, Energieeinspeisegesetz genannt. Das habe ich jetzt verstanden, dass einige Kraftwerks-, also einige Energieversorgungsunternehmen zwar auf der einen Seite gesetzlich verpflichtet sind, neue Photovoltaikanlagen anzuschließen, aber es teilweise nicht mehr tun, weil sie Schwierigkeiten damit bekommen haben. In einem Vorgespräch hatten Sie mal erwähnt, dass das spanische EEG ja gestoppt worden ist und dann Verluste für die Energieversorger entstanden ist. Wie hängt das zusammen? Was ist da los?
Ja, Spanien, das war eine politische Entscheidung. Das ist auch schon wieder fast 10 Jahre her, glaube ich. Also als das EEG in Deutschland geschaffen wurde im Jahr 2000, da ist das in vielen europäischen Ländern kopiert worden. Das galt so ein bisschen als Vorlage. Das haben sehr viele Länder nachgemacht. Allerdings in den Jahren darauf, weil die EEG-Umlage immer stärker angestiegen ist, haben sie diese Gesetze immer wieder reformiert oder sogar abgeschafft. Die Spanier waren da etwas brutal. Die haben das praktisch über Nacht völlig abgeschafft. Damit ist auch die EEG-Umlage nicht mehr geflossen. Das hat dazu geführt, dass die Stadtwerke München, die in Spanien in größere PV-Anlagen investiert haben, dass die einen hohen Millionenverlust eingefahren haben. Die haben dann dagegen geklagt, aber ohne Erfolg. Aber eine solche Entscheidung ist bei uns nicht zu erwarten, solange, ich sag mal, die Grünen in der Regierung sind. Und selbst wenn sie das nicht mehr sind, wir haben auch Grüne in allen anderen Parteien, gut, die AfD vielleicht mal ausgenommen. Also diese 20 Jahre garantierte Zusage der Umlage, die wurde bei uns mit Sicherheit nicht von einem Tag auf den anderen gekippt. Man hätte über die Jahre schon allmählich das EEG anpassen, novellieren müssen in der Hinsicht, dass auch die Erneuerbaren gezwungen werden, Systemverantwortung zu übernehmen, das heißt netzdienlich einzuspeisen. Die stehen heute, obwohl wir im Jahresdurchschnitt schon mehr als die Hälfte Ökostrom im Netz haben, stehen die immer noch im Streichelzoo. Also das heißt, der Strom muss abgenommen werden, egal wie zufällig er erzeugt wird. Und wenn das nicht gelingt aufgrund von Netzrestriktionen, dann muss auch noch eine Entschädigung stattfinden. Das ist natürlich völlig abartig und auf diesem Weg kann man auch keine 100% erneuerbar herstellen. Wir erleben das heute schon, dass stellenweise eine Kannibalisierung stattfindet, dass man abwägen muss, schaltet man nun PV-Großanlagen ab oder Windkraftanlagen. Und das führt natürlich dazu, dass jeweils die eine Seite dann entschädigt werden muss. Aber wir können niemals ein Energiesystem betreiben, wo wir nicht ableitbaren Strom komplett entschädigen können. Das ist schlicht unbezahlbar und macht keinen Sinn. Also es wäre richtig gewesen, wie in den anderen Ländern auch, das EEG anzupassen und die Betreiber dazu zu zwingen, regelbare, grundlastfähigen Strom zu liefern. Das hätte man machen können in der Art, dass man wirtschaftliche Einheiten fördert oder gestattet, indem zum Beispiel Windindustrieparks zusammen mit Gaskraftwerken eine Einheit bilden. Die bieten über das ganze Jahr eine bestimmte Leistung an. Und je nachdem, wie viel Wind weht, regelt das Gaskraftwerk nach. In Summe ist das dann sehr emissionsarm. Das hätte man auch fördern können. Aber ich habe den Eindruck, das Ziel unserer Regierung ist das Wohlergehen der erneuerbaren Branche. Alle Gesetze, die in den letzten Jahren in diese Richtung erlassen worden sind, zielen auf das Wohl und die Gewinnerzielung der Erneuerbaren ab. Man denkt an der Stelle nicht systemisch und das wird sich noch rächen.
Das heißt, wir müssen weiter mit steigenden Preisen für den Verbraucher rechnen, weil der ja alles bezahlen muss, was dort auch an nicht ausgeliefertem Strom dann subventioniert wird.
Ja, richtig. Also wir müssen zum einen die negativen Preise bezahlen. Die EEG-Umlage kommt jetzt aus kosmetischen Gründen aus dem Staatshaushalt, sonst wäre der Strompreis noch viel höher heute. Und wir müssen den Netzausbau über eine Netzentgelte mitbezahlen. Und die EEG-Umlage selbst ist ja für den Windstrom vor 2 Jahren wieder angehoben worden. Die Mindestvergütung von vorher 5,88 auf jetzt wieder 7,35 Cent die Kilowattstunde. Das heißt also, die 5,88 haben nicht gereicht. Die Anlagen sind marktwirtschaftlich nicht zu betreiben. Sie sind, und das jetzt dauerhaft, auf Subventionen, in dem Fall aus dem Staatshaushalt, angewiesen. Das ist so, das macht die Preise teuer. Und die Abschaltung der konventionellen Kraftwerke führt natürlich zu einem verringerten Angebot am Strommarkt. Und weniger Angebot bedeutet natürlich auch steigende Preise des konventionellen Stroms.
Kann man also dann sagen, jeder, der momentan noch eine PV-Anlage zur Netzeinspeisung aufbaut, ist eigentlich ein zusätzlicher Sargnagel für unser Gesamtsystem?
Ja, ich will das niemandem persönlich übel nehmen.
Um Gottes Willen, natürlich nicht, nein.
Ja. Jeder nutzt seine Chance, die er hat, und optimiert sich dahingehend. Aber es ist tatsächlich so, jede neue PV-Anlage, und da spreche ich jetzt weniger von denen auf dem Hausdach, sondern von PV-Großanlagen und Windkraftanlagen, die erfordern ja ein gleich großes Backup, was dahinter stehen muss und was auch wieder finanziert werden muss durch alle Stromkunden. Das heißt, die Profite werden privatisiert, die Kosten werden sozialisiert und das in zunehmend steigender Tendenz, ja.
Ungeheuerlich. Aber jetzt habe ich zum Schluss noch ein Stichwort, das ich auch immer wieder höre. Und da möchte ich gerne von Ihnen als Fachmann, nicht als Experten, das soll ich ja nicht sagen, sondern als Fachmann eine Info haben. SMR, Small Modular Reactors, kleine Reaktoren. Was ist da los? Können Sie das einem Laien einmal erklären, was da überhaupt ins Haus steht, was wir da erwarten dürfen?
Ja, es wird viel geforscht an dieser Bauart. Die unterscheiden sich von herkömmlichen Kraftwerken, Kernkraftwerken, im Grunde nur dadurch, dass es kleinere Anlagen sind. Das bringt zunächst mal einen negativen Skaleneffekt mit sich. Das heißt, die Produktion von Strom pro Kilowattstunde wird eigentlich erstmal teurer. Aber der Vorteil dieser Anlagen ist, dass sie betrieblich vorgefertigt werden in einzelnen Modulen und dann mit Schwerlastern, wie auch immer, vor Ort gebracht und dort zusammengesetzt werden. Das hat mehrere Vorteile. Man braucht für das einzelne Kraftwerk an sich nur ein Genehmigungsverfahren. Die Anlagen sind von der Größe übersichtlich, 30, 40 Megawatt, zum Teil auch mehr. Es können also mehrere Module auch zusammengebaut werden. Und dieser hohe Aufwand, der jetzt noch beim Kernkraftwerksbau entsteht, der ließe sich dadurch verringern. Und die Modulfertigung in Betrieben, die würde natürlich die Elementefertigung in den Kosten sehr stark drücken. Der nächste Vorteil ist, man kann diese SMRs auch einsetzen in Gebieten, wo der Strombedarf nicht so hoch ist. Also die Philippinen haben zum Beispiel großes Interesse dran, weil die sehr viele Inseln haben und die Seekabel und so weiter sehr aufwendig sind. Die würden lieber auf die einzelnen Inseln einzelne SMRs setzen. Das ist alles im Werden. Ich bin auch überzeugt, dass das kommen wird. Es ist allerdings viel Optimismus im System. Ich denke, das wird noch einige Jahre dauern, bis man die Anlagen wirklich am Markt oder sozusagen von der Stange kaufen kann. Aber dann, denke ich, werden sie sich auch weltweit durchsetzen, außer natürlich bei uns.
Okay, das heißt, um es kurz zu erklären, es ist ein kleines Kernkraftwerk, das aber nicht mit Uran, sondern mit Thorium, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich da was Falsches sage, arbeiten und damit eine ganz andere Sicherheit jetzt für den Laien ausgesprochen haben und die man eigentlich dann zukünftig, wenn das Szenario funktionieren sollte, vor jedem Dorf aufstellen könnte. Man bräuchte dann ja die ganzen Überlandleitungen eigentlich auch nicht mehr, wenn das einmal Furore machen würde, oder?
Ja, das ist richtig. Die könnten dort gebaut werden, wo eben der Bedarf da ist, so wie wir das im Frühjahr ja auch in Deutschland mal gemacht haben. Die Kraftwerke befanden sich immer an den Versorgungshochpunkten. Die Reaktorbauart muss nicht unbedingt Thorium sein. Das können andere Varianten sein, aber Thorium bietet sich natürlich an, weil die Sicherheit gegeben ist und Thorium als Brennstoff ist wesentlich öfter in der Erdkruste vorhanden als Uran. Die Chinesen sind ja jetzt im Moment führend mit der Entwicklung von Thoriumreaktoren. Die betreiben auch schon einen, allerdings einen normalen großen. Und ja, es gibt verschiedenste Varianten. Es gäbe dann auch die Möglichkeit an Hochtemperaturreaktoren, so wie der Dual-Fluid-Reaktor, der sogar radioaktive Reststoffe verarbeiten könnte, also abgebranntes Material aus herkömmlichen Kernkraftwerken. Also hier sind viele Innovationsmöglichkeiten. Letzten Endes wird das der Preis wahrscheinlich klären. Aber hier haben wir auch echt die Möglichkeit, Kohlekraftwerke sozusagen am alten Standort durch SMR zu ersetzen. Man müsste nicht grüne Wiese in Beschlag nehmen. Und vor allen Dingen spart man sich den riesigen Flächenverbrauch, den wir heute durch Wind- und PV-Anlagen nötig haben. Das alles hat eine relativ hohe Energiedichte. Kernkraft sowieso hat die höchste Energiedichte von allen Technologien. Und das kann und sollte man nutzen. Also das wäre eine Entwicklungsrichtung, der ich doch einigen Erfolg zuschreiben möchte.
Also da haben wir zumindest eine Perspektive, international, weltweit, vielleicht außerhalb der deutschen Grenzen, wenn man es wieder lässerhaft sagen darf. Aber Herr Heinig, wenn Sie jetzt die Chance hätten, unserem Wirtschaftsminister, Klimaschutzminister etwas ins Poesiealbum zu schreiben, wie wäre Ihre konkrete Empfehlung, was man tun müsste, nicht nur in Bezug auf die Energiesicherheit, also die Netzwerksicherheit, sondern auch auf die Preisentwicklung für den einzelnen Verbraucher? Was wäre so Ihre heimliche Empfehlung und Ihr Wunschgedanke?
Ja, naja, meine erste Empfehlung wäre zurücktreten, aber das meinen Sie jetzt nicht.
Ja gut, auch das kann eine Lösung sein, ja.
Wir sind ja, also ich sag mal, egal, wer 2025 dann in Regierungsverantwortung kommt, die neue Regierung übernimmt ein schweres Erbe. Und da steht die Frage, was kann man daraus machen? Wie lässt sich hier die Kurve kriegen, damit wir tatsächlich sowohl vom finanziellen als auch von der Versorgungssicherheit ein System behalten, was funktioniert und akzeptabel ist? Ja, das nächstliegende wäre natürlich, endlich erst einmal aufzuhören mit Abschalten. Das heißt, alles, was heute noch läuft und einen Generator hat, sei es jetzt Kohle, Öl und Gas, sollte man laufen lassen. Das heißt auch, das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, also das Kohleausstiegsgesetz, müsste unbedingt zunächst außer Betrieb oder stillgesetzt werden. Und dann müsste neu kalkuliert werden, weil, wie gesagt, die Ersatzkraftwerke, die jetzt kommen sollen, auf Gasbasis, erstmal ist das zeitlich unsicher. Zweitens kostet das natürlich jede Menge Geld. Und hier sollte man überlegen, inwiefern man Steinkohlekraftwerke mittelfristig nochmal am Markt behält und auch den Betreibern Planungssicherheit gibt. Ich sag mal mittelfristig, da reden wir dann erstmal über 10 bis 15 Jahre. Denn es droht auf der Kohlekraftwerksseite dasselbe wie bei den Kernkraftwerken. Die werden auf Verschleiß gefahren, also die Kohlekraftwerke werden dadurch nicht unsicherer vom Arbeitsschutz oder so, aber sie werden unsicherer in der Energieproduktion. Und das Personal geht zunehmend ab. Wir haben in dem Bereich äußerst hohe Durchschnittsalter, weil die jungen Leute, die heute ins Arbeitsleben treten, die haben schon von Kindesbeinen an gehört, dass Kohle schlecht ist und dass man die Kohle sowieso nicht mehr braucht. Das ist ein Irrtum. Steinkohle ist am Weltmarkt ausreichend vorhanden. Die könnten wir kriegen und wir könnten mit stabilisierten Steinkohlekraftwerken auch die nächsten Jahre zumindest den größten Mangel vermeiden und auch die Preise akzeptabel halten. Im Unterschied zur Braunkohle, hier laufen die Tagebaue aus und ich sehe keine politische Meinungsänderung, nochmal neue Tagebaue aufzuschließen und zu betreiben. Abgesehen davon, dass die Menschen, die das können, die gibt es auch nicht mehr. Ja, und ob man dann die neuen Steinkohlekraftwerke mit CCS-Technologie baut oder nachrüstet, die alten, das ist eine andere Frage, auch wieder eine Preisfrage. In jedem Fall müssen wir uns von dem Gedanken trennen, dass wir mit Wind und Solar allein irgendwie sozusagen die Säulen einer Energiewirtschaft aufbauen könnten. Diese Säulen sind schlicht und einfach manchmal nicht da. Und wenn man das über Speicher lösen würde, dann sind das solche riesigen Kapazitäten, dass auch das wieder nicht finanzierbar wird.
Na, das wird ein langes Poesiealbum, das Sie da vorhaben. Ganz herzlichen Dank, Herr Hennig. Ich glaube, wir haben einen guten Rundumschlag gebracht. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diese aufreißende Information. Und ich hoffe, dass wir auch da unseren Hörern ein paar Einsichten bieten können, um einfach zu sehen, was bei Ihnen da los ist. Ich danke ganz, ganz herzlich.
Vielen Dank.
Puh, so meine verehrten Tiny House-Enthusiasten, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir läuft es langsam heiß und kalt über den Rücken rüber. Also ganz nebenbei, ich habe mir ein Notstromaggregat hinter das Büro gesetzt, weil ich nicht sicher bin, dass ich jeden Tag hier in diesem Deutschland noch meinen Strom bekomme. Und wir sprechen regelmäßig darüber, dass der Staat Topverdiener motiviert, in dieses hochvolatile, gefährliche Energienetz zu investieren. Nun weiß ich natürlich auch als hansischer Kaufmann, dass die Ehrbarkeit eines Investments heute nicht mehr so relativ gesehen wird. Aber ist das wirklich notwendig, nur über solche kritischen Systeme Steuern zu sparen? Und überhaupt, sind die Verkäufer und Vermittler von PV-Anlagen wirklich bereit zu unterschreiben, dass sie für den Fall, dass das ganze System zusammenbricht, dafür zu haften? Als vorausschauender und mitdenkender Unternehmer würde ich doch eher sagen, warum soll ich in rückwärtig denkende Systeme investieren? Vielleicht sollte ich eher in SMRs investieren. Das ist doch vielleicht eine zukunftsorientierte Technologie. Und solange unsere steinzeitideologische Politik nicht in der Lage ist, Zukunftssysteme finanziell zu fördern, solange muss ich dann vielleicht auf Systeme wie zum Beispiel Tiny Houses zurückgreifen. Und die sind zumindest steuerrechtlich hochsicher, weil kein Finanzbeamter in der Lage ist, ein Fahrzeug mit einem Kfz-Brief zu einer Immobilie umzudefinieren. Und sprechen wir noch einmal über die Grundlagen einer steuerfinanzierten PV-Anlage. Ich hatte mich ja eigentlich nur baurechtlich ganz nebenbei mit dem Thema befasst. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wieso ist eine Photovoltaikanlage eigentlich ein bewegliches Wirtschaftsgut, wenn es auf das Dach oder auf die Erde fest verschraubt wird und noch mit einem Stromkabel fest verbunden wird? Baurechtlich betrachtet ist das nichts anderes als ein Teil des Gebäudes oder des Grundstücks. Damit hat es mit beweglichem Wirtschaftsgut nichts mehr zu tun. Also fragte ich einen hervorragenden Steuerberater von mir in Rostock, sag mal, wieso ist das überhaupt ein bewegliches Wirtschaftsgut? Und der sagte mir, ja, das ist eine reine Definitionssache, die Politik so mal definiert hat. Das ist ungefähr so wie mit Rolltreppen im Kaufhaus, die auch als bewegliche Wirtschaftsgüter sind, nur weil sich die Treppen bewegen. Das ist natürlich logisch betrachtet völliger Schwachsinn, aber per Definition kann man allen möglichen Unsinn produzieren. Und wenn man behauptet, dass der Mond aus Zuckerguss ist, dann ist eben Heroin ein Brotaufstrich. Wenn die erste Aussage definitorisch als korrekt angesehen wird, ist natürlich die nächste Aussage ebenfalls korrekt, obwohl beides Schwachsinn ist. Und die Frage ist ja, wer diese Definition ändern kann. Bitte, wir sprechen nicht über die Abschaffung des EEG, um die Garantien der steuerlichen Förderung von PV-Anlagen hinzubekommen. Da werden alle PV-Anlagen, Verkäufer und Hersteller sagen, das geht gar nicht. Aber die Definition, dass ein bewegliches Wirtschaftsgut ist, das kann jederzeit geändert werden. Das kann der Bundestag mit dem Bundesrat, das kann jedes Finanzamt und das kann jeder wahnsinnig gewordene Verein, der irgendwo eine Klage einreicht und ein Richterurteil bewirkt. Sei es wie es ist, ich habe ein paar Informationen für euch auch in die Shownotes gelegt. Da habe ich natürlich die beiden Bücher von Frank Hennig, Dunkelflaute und Klimadämmerung, verlinkt. Auch die von Frank Hennig erwähnte Website Energiecharts habe ich verlinkt. Und da solltet ihr unbedingt mal hineinschauen, um mal zu prüfen, welche wahnsinnigen Gelder wir ins Ausland schaufeln, nur damit wir unseren PV-Anlagen-Energiemarkt einigermaßen ins Ausland mit Geld transferieren können. Geld, das wir alle als Steuerzahler zusätzlich bezahlen. Und wer noch mehr von Frank Hennig hören möchte über unser gesamtes Energiesystem, dem habe ich ein YouTube-Video verlinkt, das über eine ganze Stunde läuft. Und da gilt eben der alte Grundsatz. Glaube kann man nur durch Erkenntnis und Wissen ersetzen. Also, Ideologie gehört in die Vergangenheit, Fachwissen in die Zukunft. Und wo wir gerade über Zukunft sprechen, wenn ihr mehr über Mikrohäuser wissen wollt und über das ganze Drumherum erfahren wollt, dann klickt bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade. Und das passiert seit fast 3 Jahren pünktlich jeden zweiten Montag um 8 Uhr. Und in diesem Sinne, bis in 2 Wochen, euer Peter Petersen.
Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.